Talk mit Thees.
Das war die Prognose damals nach der Geburt, dass ich nicht laufen kann, dass ich später im Rollstuhl sitze. Und dann hieß das, ja, 200 gibt's nicht und willst du denn 400 laufen? So, ja, freiwillig laufe ich das nicht so. Ich konnte es gar nicht realisieren anfangs, wie ja Weltrekord, so ja, die kamen auf dich zu und quatschen dich dann voll und mit Kamera und allem, das war halt schon so, ich dachte, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, was die von mir wollen alle und dann meinten die so, ja, guck doch mal auf die Tafel da und du hast Weltrekord. Ich so, Weltrekord? Ja, nein, doch. Und dann, ja doch, die hast Weltrekord, stell dich da hin und mach und tu. Ich bin sehr ehrgeizig, vor allem beim Wettkampf, da laufe ich Zeiten, die ich niemals im Training gelaufen hätte können.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche gerne mit Menschen, die besondere Lebenswege haben. So wie mein Gast in dieser Folge. Lindy Awe, sie ist Parasportlerin aus Neubrandenburg, Leichtathletin mit Zerebralparese, eine frühkindliche Hirnschädigung, eine Erkrankung, die mit Bewegungsstörung und Muskelsteife mit Spastiken einhergeht. Sie hat sich spezialisiert auf Kurz-, auf Langsprints sowie auch auf den Weitsprung. 2021 wurde sie in Weltrekordzeit Paralympicsiegerin, Goldmedaille über 400 Meter. Ihr erfahrt gleich, wie sie diesen Moment erlebt hat, denn es war auch für sie überraschend. Und eigentlich hatte sie gar keine Lust auf diese 400 gehabt, bei denen dann wirklich noch ein Weltrekord aufgestellt wurde. Es war sehr interessant zu hören, wie schwierig es auch in ihrem Fall ist, die Balance beim Training zu halten. Es darf nicht zu wenig sein, es darf aber auch nicht zu viel sein, weil das verheerende Folgen haben könnte. Auch ganz spannend zu hören war, welche Gedanken so vor so einem Rennen in ihrem Kopf sind. Wir wollten uns ursprünglich mal in Berlin treffen. Sie hatte auch trainingsfrei an dem Nachmittag, aber dann hat das zeitlich nicht so hingehauen, weil sie niemand hinfahren konnte. Denn kurz vor Paris waren sie eine Zeit lang in Kienbaum, das ist in der Nähe von Berlin, im Paralympischen Trainingszentrum. Deswegen haben wir uns digital miteinander verbunden. Ihre Trainerin Heike hat das möglich gemacht und auch für eine exzellente Aufnahme gesorgt, sodass das auch richtigen Spaß macht, Lindy zuzuhören. Und danach natürlich auch mit ganz anderen Augen wiederum auf den Parasport zu schauen. Und es ist für uns alle natürlich toll, auch konkret eine Athletin zu haben, die man dann begleiten kann während der Paralympics, Ausschau halten kann nach ihr und natürlich zusammen Daumen drücken kann, dass es wieder was wird mit einer Medaille. Eine besondere Herausforderung zurzeit, da sie relativ frisch aus einer Babypause gekommen ist. Wobei bei den Weltmeisterschaften in Kobe, da lief das schon ziemlich gut vor kurzem. Da gab es eine Silbermedaille. Ihr hört natürlich auch gleich konkret, wie ihre Beeinträchtigung aussieht und was die täglichen Herausforderungen sind, nicht nur auf der Laufbahn. Viel Spaß mit Lindy.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Wie geht es dir kurz vor Start der Olympischen Spiele? Also der Paralympics in dem Fall.
Also mir geht's super, bin gut drauf und warte jetzt einfach nur noch, bis dann losgeht.
Wirst du bei der Eröffnungsfeier schon mit dabei sein?
So war der Plan, dass ich bei der Eröffnungsfeier dabei bin. Ich bin ja erst nach der Eröffnung 3 Tage später dran. Also ich habe den 29. und den 30. noch frei und starte den ersten Wettkampf am 31.
Du startest ja in der Kategorie T38. Da sprechen wir auch gleich nochmal ganz ausführlich drüber. Aber dieser erste große Auftritt jetzt nach der Babypause in Kobe war ja extrem erfolgreich mit Silber über 400 Meter. Inwiefern hattest du damit auch gerechnet, dass es so gut ausgehen könnte?
Also in Kobe hatten wir eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt unter den Top 3 komme. Davon ab, dass ich ja auch erst seit letztes Jahr Ende Mai, Anfang Juni angefangen habe, wieder überhaupt mich zu bewegen nach der Schwangerschaft. Da war der Kleine 4 Monate ungefähr, 6 Monate alt. Demzufolge war es schon echt eine super Leistung, wo wir mit Anfang gar nicht gerechnet hatten, dass ich in der Zeit schon so gut drauf sein werde. Dadurch sind wir umso mehr überrascht, was Paris halt so kommen kann und was Paris dann halt so hergibt.
Wie viel Druck spürst du im Augenblick?
Ich bin ganz entspannt, also von daher geht das. Der Druck kommt meist erst so vom Wettkampf.
Wie gehst du damit um vor dem Wettkampf? Was sind deine Techniken?
Bleib entspannt, mach dein Training, mach nicht mehr zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass du halt schön locker am Wettkampftag drauf bist. und versuch dich einfach auf dich zu konzentrieren und bleib beim Fokus. Immer bei den, sag mal, das, was du halt gerade machst für eine Disziplin, konzentriere dich auf eine Disziplin und nicht schon auf die nächste.
Also ganz wichtig bei euch auch, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen.
Genau.
Wie schwer ist es, dieses Gleichgewicht auch wirklich einzuhalten?
Ich finde es schon schwer, in dem Bezug, also ich weiß definitiv, dass ich viel Kraft nochmal brauche vom Laufen, dass ich da nochmal Kraft trainieren muss. Da darfst du halt nicht zu viel Kraft trainieren oder auch nicht zu wenig, weil du musst halt so Mittelmaß zwischen Kraft finden. Nicht, dass du am Ende Muskelkater hast und nicht so gut laufen kannst oder halt zu wenig machst und keine Kraft hast, dich am Laufen, sage ich mal, bis hinten ran zu halten, mit Beine hoch und den Abdruck noch hast. Genau.
Das erste Mal Paralympics war bei dir in Rio. Wie hast du diese Paralympics in Erinnerung? Das erste Mal natürlich besonders aufregend.
Ja, ich war das Küken damals dabei, war sehr aufregend, weil ich habe da, glaube ich, 2015 das erste Mal international gestartet bin bei der Europameisterschaft. Und dann hieß das halt gleich, dass du nächstes Jahr darauf dann auch gleich nach Rio zu den Paralympischen Spielen fliegst. Und dann habe ich mir auch so gedacht, so ja, während der Ausbildung war schon viel, viel Stress dabei gewesen, viel unterwegs gewesen und dann das erste Mal unterwegs gewesen, wo ich meinen Heimtrainer nicht mitnehmen durfte, musste mich komplett umstellen auf einen anderen Trainer und auf die Nationalmannschaft. Es war halt nicht so einfach, wenn du als Jüngste da mitfährst ohne Trainer und irgendwen groß kennst, war die Aufregung sehr groß und demzufolge war es halt schon eine Umstellung als jetzt.
Aber irgendjemand ist da, um dich ja zu betreuen und auch zu trainieren vor Ort.
Genau, jetzt mittlerweile kenne ich ja alle. Damals war halt so gut neu dazugekommen und dann bin ich ja halt gleich von der Europameisterschaft gleich in die Paralympischen Spiele mit eingestiegen und dann sind da halt schon noch ein paar andere Trainer bei oder halt auch andere Athleten. Es war halt nicht so einfach, den Übergang zu machen, aber mittlerweile kenne ich das nicht anders mit Trainertausch und so, da meine Heimtrainerin jetzt auch nicht mit nach Paris kommen darf als normale Trainerin, sondern sie ist jetzt privat da und unterstützt mich von außen her.
Das heißt aber, sie fährt natürlich mit nach Paris und ist dann in der ersten Reihe dann, sodass du auch mal an den Rand gehen kannst, um dich mit ihr zu besprechen.
Das gucken wir mal.
Ja, das versuchen wir mal. Ob es so gut klappt, das wissen wir noch nicht, aber man tauscht sich dann schon aus, ja.
Wir haben es ja gesehen bei den Olympischen Spielen jetzt gerade in Paris, da hatte der eine oder andere auch seinen Trainer von zu Hause. Und ich habe mich auch nur gefragt, okay, wie schaffen die das, die Plätze in den ersten Reihen zu bekommen, sodass man auch miteinander sprechen kann?
Ich finde, beim Wettkampf ist es auch gar nicht so. Du kannst halt runtergehen zu der Laufbahn, also musst nicht auf dem Platz sitzen bleiben, wenn deine Athletin halt gerade läuft, kannst du dementsprechend auch runtergehen und dich ganz vorne unten hinstellen und dann kannst du mit denjenigen dann auch reden. Du bist nicht gezwungen, auf deinem Platz sitzen zu bleiben. Du kannst halt runter zu der Bande gehen.
Was sind so die Bilder, die du noch im Kopf hast von diesen ersten Paralympischen Spielen in Rio? Welche Bilder waren besonders stark und sind immer noch präsent?
Auf jeden Fall, dass das Stadion mega voll war, muss ich wirklich sagen. Wir hatten da enorm viele Vorläufer gehabt. Es waren viele Athleten da. Die Atmosphäre war auch noch sehr zusammengeschweißt, was das Team betrifft. Man hat viel zusammengearbeitet als Team, man hat da keinen allein stehen lassen und hauptsächlich, man hat sich halt immer gegenseitig unterstützt, wo man unterstützen kann und man war halt nicht alleine am Wettkampftag, weil es waren ja mehrere Vorläufe, es waren halt auch mehrere Vorläufe hintereinander weg und demzufolge hast du dich nie irgendwie alleine groß warm machen müssen oder allein im Call gehen mussten oder dich selber darum bemühen müssen, dass du alleine irgendwie den Weg dahin findest, sage ich mal. Genau, das war halt so eher so mehr Teamarbeit, was damals auch noch mehr gestärkt hatte.
Das volle Stadion war das Wichtigste, nicht die schönen Strände.
Ein Strand war ich gar nicht, ich war aber damals dafür bei der Christusstatue gewesen oder beim Zuckerhut. Und das sind auch schon Erinnerungen, wenn du das als Mannschaft erleben darfst, um dir das mal so einen Tag mit der Mannschaft komplett mal wegzufahren und dir Rio anzugucken, das ist schon ein Erlebnis.
Und du bist natürlich zur Christusstatue hochgelaufen, ne?
Natürlich. Die 10.000 Treppen, was das waren, läuft man natürlich freiwillig gerne hoch.
10.000 sind viel. Ist ein gutes Training auf jeden Fall, wenn man nicht zu viel macht.
Genau, das stimmt.
Und dann Tokio. Du bist Weltrekord sogar gelaufen. Das ist vielleicht der besonderste Moment deiner Karriere bisher. Wie hast du damals diesen Weltrekord erlebt? Also du bist natürlich um dein Leben gelaufen und dann vermutlich erstmal der Blick auf die Tafel. Was hast du in Erinnerung von diesem Moment?
Also ich weiß, dass ich am Start voll entspannt, also teilweise entspannt hingegangen bin und wusste, okay, du musst das jetzt laufen, egal wie, aber ja, es war halt das erste Mal, dass ich 400 überhaupt international auch mitgelaufen bin. Ich bin vorher nur national gelaufen. Also es war so einer der ersten Auftritte, wo ich mir gedacht habe, so, was machst du hier so? Warum stehst du jetzt hier am Start und musst jetzt so eine komplette Stadionrunde laufen? Das wird nicht so. Und dann am Ende, ja, ich war, konnte es gar nicht realisieren anfangs, wie ja Weltrekord so, ja, die kamen auf dich zu und quatschen dich dann voll und mit Kamera und allem, das war halt schon so, ich dachte, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, was die von mir wollen alle. Und dann meinten die so, ja, guck doch mal auf die Tafel da und du hast Weltrekord. Ich so, Weltrekord? Ja, nein. Doch, und dann, ja doch, die heißt Weltrekord, stell dich da hin und mach und du. Und dann gleich, ja, Dopingkontrolle und dann gleich noch Siegerehrung und das war alles so. Auf einmal gleich nach dem Lauf, ich dachte so, was wollt ihr jetzt alle von mir, lasst mich mal kurz durchatmen, ich muss das einfach realisieren. Realisiert habe ich dann aber erst, wo ich dann auf dem Protest stand und die Goldmedaille in der Hand bekommen hatte. Ja, da kamen mir dann auch die Tränen, weil dann, ja, dann da auch erst klar wurde, was ich ja geschaffen habe. So mit Weltrekord und Erster und das mal bei meinen zweiten Paralympischen Spielen, das war nicht vorauszusehen und hat keiner damit gerechnet, so gesagt, ja.
Wie ließ sich das denn überhaupt erklären, dass du plötzlich Weltrekord läufst und das, obwohl es ja wirklich auch noch geregnet hat an dem Tag und auch noch auf einer ja wahrscheinlich relativ nassen Bahn, auch da noch Weltrekord, das ist ja fast noch unwahrscheinlicher. Welche Erklärung habt ihr gefunden?
Eine Erklärung gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich denke mal, dass es unterschiedlich Mensch zu Mensch auch ist, wie man damit umgeht. Man läuft ja den Vorlauf und wenn man sich nicht genau weiß, wie man sich generiert oder auch nicht auf den nächsten Lauf dann vorbereitet, oder beim Vorlauf zu schnell läufst, sag ich mal, angehst und dann halt so extrem hinten raus dann auf die Beine geht, dann bist du halt nächsten Tag auch platt. So, aber wenn man halt ganz genau weiß, wie man sich halt wieder aufpushen kann und weiß, wie man auf den Körper reagieren muss, wenn er halt K.O. ist und nicht mehr kann, wie du ihn dann wieder startklar kriegst, dann ist da eigentlich vieles drin, was du vorher nicht denkst. Und ich finde auch Vorlauf, da hoffst du halt einfach, dass du im Finale dran bist. Und wenn du weißt, du stehst jetzt ja im Finale, ist die Atmosphäre und das Denken nochmal ganz anders auf dem Körper. Und eigentlich solltest du dir niemals einreden, dass du platt bist oder K.O. bist und dass du einen Vorlauf hattest. Du sollst immer so sagen, komm, das ist dein letzter Lauf, da haust du nochmal alles raus. Danach ist dein Wettkampf komplett zu Ende. Dann kannst du von mir aus nicht mehr... Da kann der Körper von mir aus sagen, so jetzt geht nichts mehr so, aber bis zu dem letzten Lauf sage ich immer, komm, du kannst das, du schaffst das, noch ein Lauf und dann haust du da alles raus, was noch geht und dann nimmst du deine ganze Kraft zusammen und gibst dein Bestes.
Wie fühlst du dich generell, wenn du am Start bist? Du hast ja gerade eben erzählt, Tokio, der tolle Lauf dann am Ende. Erst hast du gedacht, oh Gott, was soll ich jetzt eigentlich noch hier? Na gut, da muss ich jetzt halt nochmal so eine Runde laufen. Das klang jetzt nicht gerade nach Vorfreude. Aber wie fühlt es sich generell an, ganz kurz vorm Start für dich? Hat man richtig Lust, hat man richtig Bock? Oder ist es eher so eine Anspannung und jetzt bringen wir es hinter uns?
Ich sag mal so, wer läuft schon gerne 400 freiwillig, ne? Also
ja, du.
Ja, freiwillig kann ich was anderes sagen. Also freiwillig bin ich 100 gelaufen, aber 400 wäre ich niemals freiwillig gelaufen. Es war halt so eine spontane Entscheidung, weil ich halt mit dem Knie auch vorher verletzt war. Und dann hieß das, ja, 200 gibt's nicht. Und ja, willst du denn 400 laufen? So, ja, freiwillig laufe ich das nicht so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen es, auf die 400 zu trainieren. Und du schaffst das, du bist gut und du kannst es auch durchhalten, weil du halt eher so ein Steigerungslauf machst, du fängst halt den Start, ist halt nicht meins und dafür komme ich halt hinten raus und das ist, glaube ich, auch so eher das Ausgangsgebe, was du halt bei 400 brauchst. Du, selbst wenn du den Start nicht gut machst, kannst du hinten raus, hast du halt mega viel Zeit, da hinten raus nochmal was rauszuholen Und genau das ist, glaube ich, das, was ich am besten kann, hinten rausholen. Und ja, es war halt am Start, ja, da denkst du ja auch so, am liebsten würde ich mir die Bahn nicht angucken, wo ich jetzt langlaufen muss, aber du musst es halt schon taktisch einteilen, so, wie läufst du wann, und du musst halt genau wissen, ab wann gibst du die letzten Meter halt Gas, auf die letzten Sprints, sage ich mal. Und da guckst du dir die Bahn vorher an und du weißt, okay, da wo du losläufst, da kommst du auch ins Ziel. Und dann denkst du so, ja, was machst du hier? Aber komm, stellst dich da hin und dann Fokus auf den Lauf. Den Regen habe ich eigentlich komplett ausgeblendet, weil den habe ich anfangs gar nicht so mitbekommen. Das habe ich erst nach dem Lauf mitbekommen, weil ich mich halt so auf den 400er konzentriert habe. Und dann habe ich einfach mein Rennen gemacht und dann habe ich gesagt, komm, das schaffst du, dich kriegst du noch. Und ich bin sehr ehrgeizig, was angeht, vor allem beim Wettkampf. Da laufe ich Zeiten, die ich niemals im Training gelaufen hätte können. Ja.
Sind denn diese 400 knieschonender? Weil du gesagt hast, 100 ging nicht mit den Knieproblemen, aber die 400 gehen.
Ich bin ja allgemein bin ich eigentlich eher der Kurzsprinter, halt 100, 200 und Weitsprung immer gemacht. Mit Weitsprung war dann halt nichts nach der Knieverletzung. Dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir versuchen es auf die 400. Ist halt die Linkskurve gewesen, du läufst halt immer links rein, und wenn du links die Knieverletzung hast, war halt die Frage, ob das Knie das auch standhält, weil du halt die volle Belastung auf das Innenbein hast, und das ist bei mir links, weil du halt auch in die Linkskurve reinläufst, und dementsprechend hat das aber gut gehalten und auch gut gemeistert, sage ich mal so, dass es am Ende auch dafür gereicht hat, dass ich Weltrekord laufe und auch Gold hole.
Du startest ja in der Klasse T38, das ist für SportlerInnen mit,
Zippe.
Zumindest war es das früher, leichten bis mäßigen Beeinträchtigungen der Koordination.
Genau.
Die Definition immer noch die gleiche heute, bin ich auf dem aktuellen Stand.
Es nennt sich Zeperalparese teilweise mit. Es sind viele Zeperalparesen bei. Es gibt aber auch unterschiedliche Einschränkungen, zum Beispiel halbseitige Lähmung oder Viergliedmaßenlähmung, die halt zu gut für die, also zu schlecht für die Starklassen sind, die dann auch bei uns mit reinrutschen, oder MS-Leute, die mit uns bei uns mit reinrutschen. Insgesamt ist es aber eine leichte Spastikertruppe. Nur bei jedem fällt halt die Spastik anders aus und bei jedem heißt die Spastik individuell auch anders. Und dementsprechend geht es ja bei uns danach, dass du halt nach den Leistungen klassifiziert werden könntest oder auch werden. Das heißt, wenn du eine halbseitige Lähmung hast, aber zu gut für die halbseitigen Klasse bist, zum Beispiel T37, zu gut bist, rutschst du automatisch in die T38 rein. Dementsprechend finde ich meine Starklasse auch schon ein bisschen unfair gegen manche Sportler gegenüber, weil manche haben halt was an der Hand, manche haben halt was am Fuß. Dann gibt es halbseitige Lähmung, dann gibt es Viergliedmaßenlähmung, dann gibt es Leute, die haben MS, und dann ist das halt so eine Mischtruppe aus allem und nicht mehr nur mit aus einer leichten Spastik heraus. Genau, da muss man halt, müssen halt alle die Leistung bringen wie ein normaler, der mit einer leichten Spastik an der Hand ankommt, aber nichts an den Beinen oder Füßen hat. Und wenn einer halt Viergliedmaßen oder was am Fuß hat, der ist dann halt eingeschränkt als der, der nur was an der Hand hat. Und das finde ich dann schon schwierig, weil dann alle die gleiche Leistung bringen müssen. Ja.
Und du hast das Wort ungerecht, hast du jetzt auch gerade gesagt. Diese Vergleichbarkeit, die ja fast gar nicht hundertprozentig zu stemmen ist, ist bei euch dann auch ein großes Thema.
Ich finde schon, dass es ein großes Thema ist, weil ich das, also für mich, ich regulär finde es wirklich schon unfair, wenn manche Leute nur was an der Hand haben und körperlich, beinmäßig gar nichts haben und topfit sind, die bringen natürlich ganz andere Leistungen, als wenn jemand was an den Beinen oder Füßen hat und die das nicht so koordinieren können untenrum, als statt Leute, die halt untenrum gar nichts haben und in der gleichen Startklasse sind, finde ich das schon schwierig. Weil ich bin einer, ich könnte nicht im Training einfach sagen, ja, ich mache jetzt Hürdenläufe oder so. Es gibt bei uns Leute, die bei mir in der Startklasse sind, die machen regulär bei den Nichtbehinderten 100 Meter Hürdenläufe und sowas mit. Da denke ich mir so, nee, es würde bei mir gar nicht koordinativ funktionieren. Ich könnte das nicht. Also wir hatten es schon mal versucht, aber es funktioniert halt nicht. Kann halt nicht jeder. Und dann ist es halt schon unfair, wenn Leute da ankommen und sagen, ja, ich kann Hürdenläufe. So, und ich springe halt meine 6 Meter. Und ich denke mir so, ja, schön für euch. Ihr habt auch nur was an der Hand. Wir sind körperlich an den Füßen und Beinen auch beeinträchtigt und wir können es halt nicht. So, ne? Können halt keine 6 Meter springen oder wir können auch keine Hürdenläufe machen, weil wir nicht behinderten mit.
Das sind aber keine deiner direkten Konkurrentinnen jetzt, oder?
Na klar, ja, klar. Es sind schon direkte Konkurrenten, die ich habe, während ich jetzt in Paris starte. Und die laufen halt, weil sie halt nur was an der Hand haben, regulär bei den Nichtbehinderten mit, um da 100 Meter Hürde oder so zu machen.
Und wie oft wird auch der Frust sozusagen auch der Konkurrentin gegenüber dann auch so geäußert? Hört man das oft?
Also ich äußere mich dazu eigentlich gar nicht, weil ich sage immer, jeder macht so seins, was er kann. Ich fokussiere mich eigentlich nur auf mich selber und blende das eigentlich alles aus. Aber wenn man halt mal solche Themen mal anspricht und was ich auch mittlerweile sehr wichtig finde, weil man halt immer denkt, das kann jeder und das macht jeder. Und ich finde aber, es ist schon ein Unterschied, ob du was an dem Bein hast oder ob du was an der Hand oder nur am Arm was hast. Weil meine Startklasse ja mittlerweile so gemischt ist von den Einschränkungen her. Und das fällt halt auch auf. Man sieht es halt auch bei den Leistungen und das fällt halt auch mega auf, wenn man halt jetzt die Paralympischen Spiele gucken sollte, wie unterschiedlich diese Startklassen dann halt auch wirklich sind.
Ich sag mal, in wie vielen Klassen wird denn zum Beispiel die 400 Meter gelaufen? Denn das weiß ich nicht. Wie viele 400 Meter Klassen gibt es?
Das weiß ich auch nicht, weil es bei jeder Startklasse bei uns komplett unterschiedlich ist, weil bei jeder Startklasse sind andere Läufe drinne. Und auch verschiedene Wurfdisziplinen drin. Bei uns sind zum Beispiel 200 nicht drin, weil wir halt diesmal 2 Wurfdisziplinen haben. Und bei anderen Startklassen wiederum haben halt mehr Läufe und haben dafür nur eine Wurfdisziplin drin. Es kommt halt auf die Startklassen auch mal wirklich drauf an, wie welche Disziplinen drin sind.
Läufst du auch gegen Läuferinnen jetzt, die zum Beispiel eine Prothese haben? Nein, das wäre automatisch eine andere Startklasse immer, ne?
Das ist immer eine andere Startklasse. Die Prothesenläufe sind immer extra.
Richtig, die sind extra.
Und die Sehbehinderten sind auch immer extra. Also es ist wirklich nur die Spastiker-Leute, die laufen, T35, 36, 37 und 38er, die kann halt schon sein, dass du bei manchen internationalen Wettkämpfen halt mal gegeneinander laufen tust, aber in den Paralympischen Spielen läufst du halt eigentlich regulär immer nur in deiner eigenen Startklasse. Also reine 38 oder reine T37 läuft zusammen. Oder nur die T36 oder T35 läuft jeweils einzeln in seiner eigenen Startklasse. Da wird es nicht gemischt. Aber es gibt halt Startklassen, die halt gemischt werden, so wie bei den Beinapportierten, wo halt 2 Startklassen zusammen starten. Ein Bein apportiert, Unterschenkel und Beidbeinunterschenkel, glaube ich, starten zusammen. Das ist aber bei denen dann nochmal was anderes. Aber Spastik, die eine Spastik haben, die starten regulär immer nur in ihrer eigenen Startklasse. Da wird das nicht gemischt.
Deine Beeinträchtigung, wie macht die sich in deinem normalen Alltag bemerkbar? Was sind die Herausforderungen da?
In meinem allgemeinen Alltag kommt es halt öfters vor, dass ich Koordinativschwierigkeiten habe, Gleichgewichtsschwierigkeiten habe, dementsprechend mich auch manchmal nicht so gut Beweglichkeit habe, da ich dann eher mal versteife oder
eine Sache nicht tragen kannst.
Oder mal keine Kraft habe und dementsprechend auch nicht den Abdruck habe oder Krafttraining dann halt minimieren muss, in dem Bezug, dass ich halt weniger Kraft machen muss und nicht das stemmen kann, was ich in der Regel normalerweise stemmen könnte oder aktuell das Gewicht habe, müsste ich halt manchmal, es gibt Tage, wo ich das dann regulär runterschrauben muss vom Gewicht her, da ich das dann nicht halten kann vom Gleichgewicht her oder weil ich auch keine Kraft habe.
Wie unberechenbar ist diese Beeinträchtigung? Kann es mal sein, dass dir ein Tag alles gelingt und alles ist leicht und von jetzt auf gleich meldet sich plötzlich eine Spastik, eine Gleichgewichtsstörung? Wie häufig kommt es vor?
Ich finde, dass es tagesabhängig ist. Bei mir kann es halt sein, dass ich vormittags super drauf bin und das kann halt sich innerhalb von Sekunden halt auch wieder ändern, dass ich von null auf jetzt dann halt kein Gleichgewicht habe oder Koordinationsfähigkeiten habe, mich auf einmal nicht mehr so gut konzentrieren kann auf Sachen, die ich jetzt machen sollte oder Gleichgewichtsschwierigkeiten wie auch Kraftschwierigkeiten. Das mit der Kraft kommt dann auf urplötzlich auf einmal, dass ich dann halt keine Kraft habe, zum Beispiel den Stabblock anzuheben, ein paar Läufe zu machen, wo ich dann halt Abdruck lernen sollte, aber es halt nicht umsetzen kann. Also das Umsetzen von bestimmten Übungen fällt mir halt auch mega schwer, dass ich das halt nicht immer gut kann. Dafür macht es meine Trainerin dann mehrmals vor, dass ich dann ungefähr weiß, wie ich das zu machen habe. Klappt nicht immer, aber in den guten Fällen klappt es eigentlich, wenn ich gut drauf bin. Ja.
Kann das auch kurz vorm Wettkampf passieren?
Also theoretisch ja, kann es passieren. Meistens ist es bis jetzt noch nicht passiert. Das ist selten eher, also internationale Wettkämpfe, so wie jetzt Tokio oder Paris oder so, habe ich das meistens eher nicht das Problem, aber eher so bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen hatte ich das auch schon, dass ich da nicht ganz so gut drauf war. Wenn ich aber am Start stehe, dann sage ich so, komm, egal wie, ich werde es schon schaffen. Fokussiere mich auf meinen Lauf und mache dann halt mein eigenes rein. Ich gucke da nicht so, wo läuft der andere, wie schnell läuft der andere oder so. Ich konzentriere mich auf mich und gucke dann halt auch komplett, dass ich auch meine Schritte ordentlich setze und nicht, dass ich irgendwie hängen bleibe oder stolper oder dann hinfallen tue. Da musst du dich halt wirklich komplett auf dich konzentrieren, dass du da halt den Fokus auf dich setzt und da keine Komplikation der Gleichgewicht oder Kombination mit einbetrifft, ja.
Das heißt, was passieren kann, ist, dass du Gleichgewichtsstörungen hast, dass die Kraft plötzlich nicht da ist, die du eigentlich brauchst.
Genau.
Bei Spastiken gibt es ja oft Verkrampfungen. Hast du mit Verkrampfungen auch zu tun?
Ich habe das eher mit den Armen sehr doll zu tun, dass ich da mehr verkrampfe, auch beim Laufen, dass ich da sehr verkrampft laufe, habe ich es auch sehr oft. Habe das eher mit dem Oberkörper, ja, dass ich da eher verkrampfter laufe und steifer laufe, sage ich mal. Und da nicht dann so, da ich mich dann eher auf die Beine fokussiere, dass ich da nicht koordinativ irgendwie Schwierigkeiten habe beim Laufen, sondern mich da auf zum Beispiel bei den Kurvenläufen, ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, sich da konzentrieren, dass du halt in deiner Bahn bleibst und auch noch in diesen großen, langen Schritt bleibst. Weil wenn du einen falschen Schritt setzt, kann das halt sein, dass du über deine eigenen Beine fällst. Und dementsprechend finde ich das dann schon koordinativ schwierig, dass du oben drauf achtest, dass du locker bleibst und untenrum dann relativ schnell noch geradeaus laufen tust, geschweige auf deine Beine zu achten hast. Ja.
Ja.
Ist schon nicht so einfach.
Also eigentlich freust du dich auf die 100 Meter mehr, weil es dann nur geradeaus geht.
Ja, 100 Meter ist halt eine Kurzstrecke. Ein bisschen kurz für mich, weil ich eher so der 200-Meter-Läufer gewesen wäre. Aber ja. 100 Meter, bis ich da so aus dem Potte komme, sage ich mal, ich hole dann eher hinten raus. Deswegen sind 200 und 400 eher besser für mich, obwohl ich 400 nicht ganz so lieb mag. Aber wenn man es halt gut kann und weiß, dann holt man hinten raus, alles raus, dann sind die Strecken doch besser als 100. Klar ist 100 besser, weil du halt nur eine gerade Ausstrecke läufst und du da nicht groß auf irgendwas konzentrieren musst, außer auf deinen Start. Und dann läufst du halt einfach geradeaus. Da musst du dich nicht so gut oder dich so doll konzentrieren auf deine Koordination, dass du da noch die Kurven mitlaufen musst und dich da ein bisschen mit reinlegen musst und dann noch aufpassen musst, dass du deine Füße nicht über deine Füße fällst.
Ja. Im Leistungssport müsst ihr euren Körper natürlich ganz schön treten. Was haben denn die Ärzte damals ganz am Anfang gesagt, als du auch den Leistungssport für dich entdeckt hast? Das ist jetzt nicht so die erste Wahl. Wahrscheinlich. Was haben die Ärzte gesagt?
Wenn es danach geht, hätten die Ärzte damals gesagt, dass ich niemals laufen hätte können und im Rollstuhl gesessen hätte.
Das war die Prognose für dich damals?
Das war die Prognose damals nach der Geburt, dass ich nicht laufen kann, dass ich später im Rollstuhl sitze. Okay. Demzufolge haben wir dann damals angefangen mit Sport und Physiotherapie. Also Physio und Ergo hatte ich ja damals schon als Baby anbekommen. Wo ich dann angefangen hatte, Leichtathletik zu trainieren oder halt vorher hatte ich auch Schwimmtraining gemacht, also Paraschwimmen hatte ich vorher gemacht, haben die immer gesagt, so ja, in 5 Jahren, da sitze ich im Rollstuhl und ja, bis jetzt kann ich immer noch laufen und demzufolge, ja, habe ich gesagt, Sport hilft mir, das wurde dann relativ schnell klar, dass mir Sport gut tut und dass ich das regelmäßig machen muss, soweit ich das unregelmäßig machen tue. Tut mir das muskuläre auch nicht gut, dadurch komme ich dann in mehr Schwierigkeiten rein, muskuläre Probleme. Also das heißt, entweder machst du voll und ganz immer gleiches Training oder lässt halt regelmäßig halt gleichmäßig aus, weil dieses Uneingeschränkte, du machst mal und machst mal wieder nicht, so wie du Lust hast oder so, ist halt nicht bei mir. Da komme ich eher im Ungleichgewicht und dann habe ich umso mehr Probleme mit meiner körperlichen Einschränkung.
Welche Rolle haben damals deine Eltern gespielt, sodass du wirklich dann den Sport auch glücklicherweise für dich entdeckt hast, obwohl die Prognose erstmal so eine ganz andere war? Welche Rolle haben deine Eltern gespielt?
Da ich auf einer Körperbehindertenschule gegangen bin, war erst die Schwimmtrainerin, die darauf kam und meinte so, ja, ich glaube, Lindy tut das gut mit Schwimmen und Leichtathletik und allem. Dann habe ich halt beides gemacht, weil Schwimmen war halt so, entspannt die Muskulatur und halt Leichtathletik baut halt regulär dann halt die Spannung auch ein bisschen wieder auf. Es war halt so ein Hin und Her, so ein ne, Geben und Nehmen gewesen mit Schwimmen und Leichtathletik. Bis meine Mutter dann gesagt hat, so, ja, komm, mach es doch regelmäßig, wenn es dir doch so gut tut. Und dann war ich ja 2016 bin ich nach Greifswald gegangen, in die Ausbildung gewesen.
Was hast du gemacht? Welche Ausbildung hast du gemacht?
Hauswirtschaftshelferin.
Okay.
Im Berufsbildungswerk Greifswald habe ich das gemacht. Da habe ich mich dann entschieden für Leichtathletik, weil Schwimmen wäre halt nach den 8 Stunden Arbeiten noch ein bisschen weiter weg gewesen. Und dementsprechend habe ich dann gesagt für Leichtathletik. Und dann habe ich halt regelmäßig 5-mal die Woche trainiert, manchmal auch 7 bis 8-mal die Woche. War halt immer unterschiedlich, auf welchen Wettkampf man sich auch fokussiert. Und dementsprechend ja, haben mich meine Eltern da vollkommen unterstützt, weil ich auch minderjährig war, mussten die ja auch alles mitentscheiden. Und ich glaube, das war auch eine der besten Entscheidungen, die ich mit meinen Eltern damals auch getroffen hatte, ja.
Jetzt hast du eine Dreifachbelastung mittlerweile. Du hast Beruf, du hast den Sport und natürlich jetzt Familie auch seit Kurzem. Was musst du ändern in deinem Leben, um das alles unter einen Hut zu bekommen?
Ich lebe aktuell nur vom Sport. Seit Tokio mal meine Erfolge lebe ich theoretisch vom Sport.
Durch das Sponsoring geht's, funktioniert.
Also funktionieren, ja, teilweise ist schon schwierig, das alles so unter den Hut zu bekommen mit den Geldern, mit Kind, dann noch das Training dazu. Es muss halt alles angepasst werden, weil ich ja aktuell in der Brandenburg wohne und meine Trainerin halt täglich aus Greifswald nach der Brandenburg fährt. Und das ist dann halt auch nicht immer alles relativ so leicht, das alles unter den Hut zu bekommen, die ganzen Termine mit Training, dann so die ganzen ärztlichen Termine noch, dann das Kind noch dazu. Ist halt ein 24-7-Job und dementsprechend finde ich das nicht schon immer so leicht. Wenn das Kind halt mal krank wird oder so, dann halt mal jemanden zu finden, der das Kind dann halt mal nimmt oder so, dass du halt dich komplett auf Training konzentrieren kannst, weil ich finde das schon schwierig, wenn du das Kind mit zum Training nimmst und du dann halt laufen tust. Ne? Du läufst ja dann im ganzen Stadion und nicht nur auf einem Fleck. Das Kind dann auch noch so unter Kontrolle zu finden, wenn das halt auch so ein kleiner Rabauke ist und nicht still sitzen kann und da einfach mal sitzt, sagt, ich spiele jetzt da und dir immer nur hinterher rennt, dann ist das nicht so einfach. Dementsprechend habe ich dann mich entschlossen, das Kind immer eher bei meiner Mutter zu lassen, nachmittags und vormittags in der Kita, dass ich mich halt wirklich aufs Training konzentrieren kann, weil wenn du schon eine leichte Spastik hast und du halt das alles ansteuern musst und du weißt, das ist koordinativ schon sehr, sehr anstrengend und dann nebenbei noch das Kind. Vor allem nicht, wenn du halt viel auf Technik arbeitest oder auf längere Ausdauersprints oder sowas machst, da musst du halt den Fokus darauf setzen und nicht dann nebenbei noch das Kind dabei haben. Genau, ich finde es dann halt schon schwierig.
Die nächste Medaille gehört dann auch ein bisschen der Mama.
Ja, ich habe damals gesagt, für Tokio bin ich für meinen Vater gelaufen, der ist 2021 kurz vor Tokio verstorben. Dementsprechend habe ich damals gesagt, ich laufe das für meinen Vater und habe für meinen Vater dann so gesagt die Goldmedaille geholt. Und jetzt habe ich gesagt, für Paris laufe ich für mein Kind. Ja.
Die Motivation für eine weitere Medaille ist jetzt auch wieder da. Wenn es auf die Laufbahn geht, was hast du für eine Routine vor dem Start? Was gehört dazu?
Auf jeden Fall, ja, Routine ist halt, dass du halt versuchst, ruhig zu bleiben, in dich hineinzuhören, was tut dir jetzt gerade gut, was brauchst du gerade, musst du dich vorher nochmal mit irgendwie bereden oder irgendwie quatschen alleine, brauchst du das gerade, wenn du unter Menschen bist oder bist du eher so der Typ, der sich zurückzieht. Ich bin immer eher so der Typ, der dann sein Warm-up-Mach immer sehr gerne alleine macht, der sich auf sich fokussiert. Scheue ich mich dann immer eher so ab vom Team, weil ich dann eher so meine Ruhe brauche und mich auf mich konzentrieren muss und nicht noch dieses Gequatsche drumherum vom ganzen Team und so, yay, du läufst jetzt und freust du dich schon und so. Nee, das kann ich gar nicht, das funktioniert nicht. Da kann ich mich dann nicht auf mich konzentrieren und auch nicht auf den Lauf, weil ich finde, es ist schon schon anstrengend genug, wenn du weißt, du läufst jetzt zum Beispiel 400 und koordinativ oder so, dann musst du halt komplett Fokus auf dich haben. Du darfst halt keinen Fokus auf andere setzen, sondern nur auf dich konzentriert sein. Und ich finde das schon schwierig, wenn du dann halt im Team bist und da so viele hin und her gequatscht wird und dann auch noch über andere Athleten geredet wird, wo ich mir denke, so, das will ich mir jetzt nicht anhören. Ich möchte mich jetzt auf mich fokussieren und dann gehe ich lieber zur Seite, mache mein Lauf-ABC an der Seite und da dehne mich dann außerhalb des Teams, um meinen Fokus einfach bei mir zu behaben.
Ja. Hast du gerade Lauf-ABC gesagt oder habe ich das falsch verstanden?
Lauf-ABC, ja.
Was ist Lauf-ABC?
Koordination, das heißt Hebelaufen, Anfersen, Hopserläufe, all sowas, ja. Das ist Lauf-ABC. Koordination nennt man sowas auch.
Gibt es einen Aberglauben? Manche müssen ja die Bahn zuerst mit dem rechten Fuß betreten. Was ist es bei dir?
Das weiß ich gar nicht. Da bin ich nicht so am Aberglaube dran.
Gibt es Glücksbringer?
Glücksbringer. Ich habe meistens immer, eigentlich habe ich regulär immer ein Bild von meinem Vater dabei und ein Bild von meinem Sohn, ja. Die bringen mir halt eigentlich das meiste Glück.
Und was gab es in Tokio?
Ich glaube, mein Vater, weil ist im März erst verstorben, also im März war die Beerdigung gewesen und ich glaube im August war dann schon die Paralympischen Spiele gewesen. Es war halt dicht beieinander und ja, du musst das halt erstmal verarbeiten, das in der Familie und dann halt dich komplett fokussieren auf die Spiele. Es war halt nicht so einfach, also es war halt nicht so leicht und dann habe ich gesagt, den Fokus setze ich dann auf meinen Papa und das hat gesagt, der Lauf wird auch für meinen Vater da sein, ja.
Also deine Erfolgssocken früher waren mal rosa, das weiß ich. Was steht auf den aktuellen Socken drauf?
Nee, aktuell gar nichts, nee. Aber wenn ich Zeit habe und das kann, so wie zum Beispiel bei 100 Meter, werde ich auch wieder rosane Socken anziehen. Aber ja, bei 400 habe ich andere Socken.
Trägt man andere Socken für 100 und für 400?
Also für 400 habe ich so eine Kompressionssocken, die über die Wade gehen bis zum Knie. Einfach dafür okay. Da, dass die Waden nicht verkrampfen oder halt auch verhärten während des Laufs, weil 400 ist halt eine harte Strecke. Vor allem hinten raus ist halt eher die Gefahr, dass man halt verkrampft und auch steif wird in den Waden und Fußgelenken her, dass man dann halt nicht mehr diesen Fußheber macht, sondern eher so in die Bahn tockert, also richtig spitz reinhaut, weil man halt keinen ordentlichen Laufschritt mehr hinbekommt oder den Fuß halt nicht mehr ordentlich anziehen kann, weil es halt koordinativ halt nicht mehr funktioniert.
Und ich habe gesehen, auf den Socken früher stand mal, die mit dem Hund geht. Wo kommt der Spruch her?
Also,
nicht die,
ja,
mit dem Wolf tanzt, die mit dem Hund geht?
Die habe ich mal von meiner Familie geschenkt bekommen, weil ich habe auch einen kleinen Chihuahua zu Hause und dadurch kam das.
Darf der auch mit nach Paris dieses Jahr?
Nein, der bleibt schön bei meiner Oma, also bei meiner Mutter mit dem Kleinen. Da mein Hund aktuell auch nicht ganz so gut drauf ist, der ist etwas erkrankt, sage ich mal, muss momentan Tabletten und ein paar Medikamente nehmen und dementsprechend haben wir gesagt, dann bleiben die halt zu Hause. Dafür kommen meine Trainerin hin, meine beiden Trainer, einmal meine Krafttrainerin und einmal auch jetzt, die jetzt auch im Trainingslager ist, meine Lauftrainerin, die mich schon mehrmals oder auch länger schon unterstützen tut. Und das ist mir auch viel, viel mehr wert, dass meine Trainer überhaupt dabei sein dürfen und auch dabei sein können. Auch mental, dass du dich halt gut vorbereiten kannst in Paris auf die 400 oder auch auf die 100 Meter.
Du hast so ein Riesentattoo auf dem rechten Oberschenkel.
Ja.
Wann kam das?
Ich hatte zuerst nur am Unterarm und am Fußgelenk zwei Tattoos. Das habe ich mir, glaube ich, mit 19 stechen lassen und mit 21 habe ich mir dann ein Bauchnabelpiercing stechen lassen und das große Tattoo, ja.
Was ist das große Tattoo? Ist das eine Blume? Ich konnte es nie so richtig erkennen.
Es ist eine Blume mit einem Elefanten drin, wie so ein Mandala und habe mir diesbezüglich zu noch eine Eule darauf stechen lassen. Die war da nicht drauf, das hat nicht da zusammengehört, das habe ich mir spontan stechen lassen dann. Und die Notusblüte am rechten Unterfuß, die habe ich, steht halt für Glück und Familie. Das ist halt auch so eher der Glücksbringer.
Ach, wie schön. Und am Unterarm die Kleinen, was war das? Was waren die ersten?
Am Unterarm war eine Weltkarte, das, ich sag mal, das ist halt so ein Fokus auf den Sport, dass man halt durch den Sport halt auch Wettkämpfe auch im Ausland macht und man durch die Welt reisen kann mit der Nationalmannschaft und man halt auch so den Erfolg darunter sieht, was man halt alles schon geschaffen hat, ne? Erfolgsmäßig, was man trainiert hat von klein auf an und dass man halt auch um die Welt kommen kann mit dem Sport, wenn man halt erfolgreich ist und dann halt auch schöne Sachen erleben kann mit dem Nationalteam. Das ist so halt so ein Erinnerungsding.
An Glücksbringern mangelt es auf jeden Fall nicht.
Nein.
Du kannst optimistisch auf Paris schauen. Es geht jetzt bald los.
Genau.
Für euch dann jetzt in der Woche 29. Das ist dein erster Tag, an dem du im Einsatz bist. Dann drücken wir ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi. Einmal natürlich für die Dreifachbelastung. Dass da alles klappt, bringt einen ja schon manchmal so ein bisschen an den Rande, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also leicht ist es nicht. Es ist schon eine extreme Dauerbelastung, die man tagtäglich hat, ja.
Dann halt noch ein bisschen durch, bis es wieder leichter wird. Und dann viel Erfolg natürlich für Paris. Wir werden das alle ganz gespannt verfolgen.
Dankeschön.
Toi, toi, toi.
Bis bald. Tschüss.
Talk mit Thies.
Die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt beeindrucken uns.
Emotional hat es sich angefühlt wie ein Spiel um Leben und Tod.
Sie sind erfolgreich.
Ja! Ja! Ja!
Wir haben es geschafft!
Bruno, das ist so krass!
Und sie verändern die Welt?
Kann ich bitte das Mikro haben?
Das ist Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste. Aber wusstet ihr auch, dass er die Menschen in seinem Land in Zeiten des Bürgerkriegs wieder näher zueinander geführt hat?
Ich wusste, dass wir viele Menschen zusammenbringen konnten. Viel mehr als Politiker.
Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivorer zusammenleben und zusammen spielen können. Für dasselbe Ziel. Bitte, legt die Waffen nieder.
Und ihr kennt bestimmt
Billie Jean King.
Eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, die für Gleichberechtigung von Frauen im Tennis-Profisport gekämpft hat. Neben und auf dem Court. Ihr vielleicht wichtigstes Match aber spielt sie gegen einen Mann. Gegen Bobby Riggs.
Ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Es darf nicht passieren. Ich darf nicht verlieren, sonst...
Hier kommt Magic. Magic Johnson. Eine Basketball-Legende aus den USA. Und HIV-positiv.
I will now become a spokesman for the HIV virus, because I want people and young people to realize that they can practice safe sex.
Bevor er seine Diagnose mit der Welt geteilt hat, dachten viele Leute, sie würden niemanden kennen, der HIV hat. Aber jeder kennt Irvin Johnson. Und jetzt kennt jeder jemanden, der HIV hat.
Magic Johnson, Billie Jean King, Didier Drogba haben die Welt verändert. Aber wie genau haben sie das geschafft? Wie sind sie zu absoluten Ausnahmesportlerinnen und Sportlern geworden? Und was hat sie motiviert, nicht nur für Veränderungen in der Sportwelt zu kämpfen, sondern in der gesamten Gesellschaft? Ihre und noch weitere Geschichten hört ihr jetzt im neuen Sportschau-Podcast Changemakers – Wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
So fühlt sich also Revolution an.